Okay, ich begrüße euch zu den nächsten zwei Talks, die zusammenhängend stattfinden. Zuerst sind Julia und Imke von Decriminalize auf der Bühne, zusammen mit Kerim und Valeria von Medico. Beide Organisationen setzen sich für Bewegungsfreiheit ein und unterstützen Menschen auf der Flucht und haben gemeinsam den Fonds für Bewegungsfreiheit ins Leben gerufen. Heute heißt der Talk Europas tödliche Abschottung und der Kampf um Bewegungsfreiheit. Und nach 45 Minuten geht es direkt weiter. Wir begrüßen dann Mokhtar Danyaye und Leonie hier. Ihre Veranstaltung heißt Solidarity Against Pushbacks in the Desert. Der erste Talk ist in Deutsch, der zweite in Englisch. Wenn ihr Übersetzung braucht, könnt ihr euch Headphones da an der Seite holen. Es wird nach beiden Veranstaltungen die Möglichkeit geben, noch Fragen zu stellen. Ich gehe mit dem Mikro rum und ihr könnt eure Fragen direkt an die Vortragenden halten. Und jetzt begrüßt ihr erstmal ganz herzlich.
Ja, hallo, auch von unserer Seite. Wir freuen uns, hier zu sein. Und vielleicht vorab noch eine Triggerwarnung. Also es wird um Flucht und auch Tod gehen, wird vorkommen in unserem Vortrag. Also wer das Gefühl hat, es gerade nicht so gut nehmen zu können, das vielleicht als Warnung vorab. Genau. Und ja, ich würde direkt einsteigen. Und wir wollen euch zu Beginn erstmal drei Personen oder Geschichten vorstellen. Und ich fange an mit zuallererst mit ganz links. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist eine Grafik. OB ist eine Frau aus dem Kongo, die nach Italien geflüchtet ist, um dort Asyl zu beantragen mit ihrer minderjährigen Tochter und Nichte. Und die hat es geschafft, nicht über die Landroute flüchten zu müssen, mit all dem, was es mit sich bringt, sondern gefälschte Pässe zu organisieren für sich selbst und eben ihre Tochter und Nichte und mit dem Flugzeug nach Italien zu fliegen. Was dann passiert ist, ist aber, dass sie bei Ankunft in Bologna in Italien am Flughafen verhaftet wurde und wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise ihrer Tochter und Nichte angeklagt wurde, also wegen Schleuserei, und direkt in Untersuchungshaft kam, getrennt wurde von ihrer Tochter und Nichte und ihr haben 15 Jahre Haft gedroht. Und ihre Nichte, die eben auch in italienische Obhut dann kam, weil sie ja in Untersuchungshaft war, ist auch in italienischer Obhut verschwunden und bis zum heutigen Tag vermisst.
Ja, ich mache weiter mit Ala F. Ihr seht ihn hier in der Mitte. Ala war knapp 20 Jahre alt, als er 2015 vor dem libyschen Bürgerkrieg fliehen wollte und nach Italien übersetzte mit Freunden zusammen. Sie war in einem sehr untüchtigen Holzboot unterwegs mit 360 Personen. Auf der Überfahrt starben auch einige. Als ob das nicht schon traumatisch genug ist für die Mitfahrenden, so wurde Ala und drei seiner Freunde direkt bei der Ankunft von den italienischen Behörden festgenommen und der Schlepperei angeklagt. Ihnen wurde vorgeworfen, dass sie kleine Hilfedienstleistungen wie zum Beispiel Wasserverteilung an die PassagierInnen übernommen hätten. Und daraus machten dann die Behörden den Vorwurf der Schlepperei, Schleuserei, Menschenschmuggel, Beihilfe zur unerlaubten Einreise. In den Verfahren kam es dann zu zahlreichen Verfahrensfehlern. Also zum Beispiel gab es Vernehmungen von PassagierInnen und man hat in den Vernehmungsprotokollen teilweise wortlaut identische Aussagen gefunden. Das heißt, dass man davon ausgeht oder die Anwältinnen gehen davon aus, dass da einfach so ein Copy and Paste stattgefunden hat für die Zeugenaussagen. Und darüber hinaus war auch auffällig, dass die Angeklagten die einzigen waren, die Arabisch sprachen und somit der Verdacht nahe lag, dass sie deswegen einfach ausgesondert worden sind. 2017 wurden sie dann auch jeweils zu 30 Jahren Haft verurteilt, also Ala und seine drei Freunde, und er sitzt auch heute noch im Knast.
Genau, und zu guter Letzt seht ihr Mohammed H. Mohammed ist aus Somalia und hat vier Kinder und hat versucht, von der Türkei aus mit dem Schlauchboot Griechenland zu erreichen. Und als das Boot während der Reise in Seenot geraten ist, hat er noch versucht, es irgendwie sicher an Land zu bringen, was leider nicht geklappt hat und das Boot ist gekentert. Zwei Frauen sind dabei ertrunken. Mohammed ist selbst fast ertrunken, aber auch direkt nach Ankunft wurde er, weil er das Boot gesteuert hat, von den griechischen Behörden verhaftet, auch wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise von insgesamt 33 Personen, die an Bord waren, angeklagt und eben auch den Tod der zwei Frauen verschuldet zu haben. Und in seinem Prozess sind sogar MitpassagierInnen aufgetreten und haben ausgesagt, dass sie ihm ihr Leben verdanken, weil wenn er nicht so gehandelt hätte, wäre wahrscheinlich noch viel mehr passiert. Dass er Teil der Gruppe war, dass jemand das Boot eben steuern musste. Und er wurde aber wegen Schleuserei schuldig gesprochen und zu 142 Jahren Haft in Griechenland verurteilt.
Ja, das sind jetzt nur beispielhaft drei Personen, die aber hier symbolisch für eine Vielzahl an Menschen stehen. Was haben sie alle gemeinsam? Es werden an den Außengrenzen, aber auch innerhalb der europäischen Staaten Menschen angeklagt wegen des Vorwurfs der Schlepperei, der Schleuserei auf ihren Wegen nach Europa. Und handelt sich da nicht um Einzelfälle, sondern wirklich um Tausende. Wir haben vielleicht alle von der Kriminalisierung von Aktivistinnen, von weißen SeenotretterInnen gehört, die viel Aufmerksamkeit bekommen, wo viele Kampagnen dann dahinter stehen. Aber der Großteil der betroffenen Personen sind tatsächlich Migrantinnen selbst, die dann willkürlich von den Behörden rausgegriffen werden. Denen wird irgendwas zum Vorwurf gemacht, weil sie irgendwelche minimalen Hilfeleistungen getan haben und werden dann direkt bei der Ankunft verhaftet. Das heißt natürlich auch, wenn man jetzt aus einem anderen Land kommt und dann an die europäische Außengrenze übertritt, hat man hier natürlich keine Supportstrukturen, erst recht nicht, wenn man direkt in den Knast verbracht wird. Wie sollen die Leute erstmal davon überfahren und wie soll man auf irgendwen zugreifen können, wenn man auch überhaupt nicht weiß, wie das Rechtssystem oder weiteres hier funktioniert? Dementsprechend ist die Aufmerksamkeit und die Unterstützung auch nicht so groß.
Genau, und wie Imke gerade schon erwähnt hat, das Ganze passiert eben unter dem Deckmantel der sogenannten Schleuserbekämpfung. Und die EU hat es auch zu einer ihrer Hauptprioritäten der Migrationspolitik erklärt und entsprechend sind auch in den letzten Jahren Ressourcen da reingeflossen, Geld reingeflossen, Deals abgeschlossen worden, auch mit anderen Staaten. Und dabei ist das offizielle Narrativ eben immer das, dass man ja gegen organisiertes Verbrechen vorgehen will und vor allem auch gegen Menschen vorgehen will, die ja Menschen auf der Flucht nur ausbeuten und skrupellos behandeln und die in seeuntaugliche Boote setzen und deswegen für Tod und Sterben verantwortlich sind. Und genau, mal abgesehen davon, dass dieses Narrativ an sich schon sehr problematisch ist, weil natürlich gibt es auch Schleuser, die Menschen scheiße behandeln und das wollen wir auch gar nicht romantisieren, aber grundsätzlich muss man eben festhalten, dass das natürlich davon ablenkt, dass es Schleuser auch nur deswegen gibt, weil Leute oft eben gar keine andere Möglichkeit haben, Grenzen zu übertreten aufgrund europäischer Hochrüstung und Militarisierung von Grenzen und lenkt natürlich auch ab, was Tod und Sterben auf der Flucht vor allem verursacht und dass Schleuser ein Symptom davon sind. Und vor allem der größere Punkt und mit dem wir uns eben auch beschäftigen ist, dass unter diesem Deckmantel der Schutzmaßnahme für Migrierende in der Praxis eben tatsächlich Migrierende selbst beziehungsweise eigentlich jede Handlung, die irgendwie Staaten ein Dorn im Auge ist, die mit unerlaubter Einreise zu tun haben, kriminalisiert wird und eben ganz unabhängig davon, was für eine Rolle die Person hatte, in welchen Umständen die gehandelt hat.
Und wie ist das möglich? Das ist natürlich möglich aufgrund von gesellschaftlichen Diskursen, die immer migrationsfeindlicher und rassistischer werden, aber es ist eben auch aufgrund des rechtlichen Rahmens möglich. Also es fängt an in den Nationalstaaten, also die strafrechtliche Verfolgung ist natürlich nationalstaatlich gelenkt, aber der Überbau ist die europäische Gesetzgebung, die die einzelnen Mitgliedstaaten, um ihre Territorien sozusagen zu schützen, dazu verpflichtet, die illegalisierte Einreise zu bestrafen und zu verfolgen. Es ist dann den Mitgliedstaaten jedoch überlassen, in welcher Extremität das machen, sodass es zu sehr willkürlichen Praktiken kommt. Und sehr besonders dafür ist zum Beispiel die Situation in Griechenland. Griechenland ist dafür bekannt, mit sehr drakonischen Strafen gegen SchmugglerInnen, SchleuserInnen vorzugehen. Wir haben im Zusammenhang mit Borderline Europe da auch eine Studie zugemacht und zahlreiche Verfahren begleitet, um mal so ein bisschen das System dahinter zu erforschen und sind dabei echt auf erschütternde Zahlen gestoßen. Also wenn man sich jetzt nur ein paar Aspekte anguckt, also zum Beispiel dauern diese Verfahren vor Gericht regelmäßig etwa 30 Minuten im Durchschnitt, wobei dann aber Strafen von bis zu 46 Jahren im Durchschnitt rauskommen. Also stellt euch das mal vor, also 46 Jahre Knast, nachdem ihr 30 Minuten Strafverfahren hattet. Und 46 Jahre ist nur der Durchschnitt. Also in Griechenland gibt es so ein sogenanntes Akkumulationsprinzip. Das heißt, die Strafen werden addiert. Pro Person, die auf dem Boot sitzt, wird dann die Strafe erhöht. Dazu kommen dann Geldstrafen zwischen 300 und 500.000 Euro. Also ich weiß nicht, wie man das bezahlen soll, aber man ist ja auch eh erstmal weggesperrt. Es sitzen in Griechenland wegen dieses Vorwurfs, also von People on the Move selbst, über 2000 Menschen im Knast. Das ist in den Gefängnissen die zweitgrößte Gruppe nach Straftatbestand sortiert. Und bei den Verfahren stehen neben dieser extremen Kürze der Verfahren andere Verfahrensverletzungen auf dem Programm. Also es fängt an bei den Verhaftungen, die oft unter Gewaltanwendung stattfinden. Dann sind die Übersetzungen fehlerhaft oder es gibt einen Komplettausfall. Die Personen kriegen oft einfach nur PflichtverteidigerInnen an die Seite gestellt, denen das scheißegal ist, was da passiert und die sich im Zweifel auch nicht mit der Rechtslage auskennen oder sich auch nicht unbedingt sehr für ihre Mandantin ins Zeug legen. Und die Beweislage ist zudem immer sehr einseitig. Also die Staatsanwaltschaft ruft dann irgendwie die paar wenigen Grenzbeamtinnen an und sagt, ja, kommt her. Die erzählen dann das, was sie da im Protokoll schon geschrieben haben. Aber dass Leute, die selbst auf dem Boot waren oder so, interviewt werden würden, das passiert eh nicht. Es gibt selten Fotos oder irgendwas. Das heißt, das ist eine sehr einseitige Beweislage. Erschwerend kommt natürlich dazu, dass die Menschen unmittelbar nach ihrer Ankunft eingesperrt werden und deswegen auch oft nicht um ihre Rechte wissen und teilweise auch Situationen entstehen, wo Personen dann einfach was unterschreiben, wo sie nicht wissen, was sie unterschreiben und es ist dann irgendwie ein Geständnis oder ähnliches oder verpassen, auch Berufungen einzulegen innerhalb der Frist, weil sie einfach nicht wissen, was ihnen da vorgelegt wird. Das heißt insgesamt, genau, man ist in einem fremden Land, spricht die Sprache nicht, hat keinerlei familiäre oder Unterstützung aus dem näheren Umfeld. Und das ist jetzt ein Beispiel an den Außengrenzstaaten, das ist natürlich extrem. Also Frankreich, Spanien, UK und so weiter, da gibt es dann den Fall der Boat Driver. Aber es passiert natürlich auch bei Menschen, die im Auto die Grenzen passieren oder auch nur mal jemandem Unterschlupf gewähren. Auch darunter können Personen kriminalisiert werden. Also es geht hier wirklich um Masseninhaftierung, die keine Aufmerksamkeit erfährt und unter dem Radar läuft und alles im Sinne von dem weißen Retterinnentum, weil es sind ja die bösen SchleuserInnen, die das alles machen. Also da, wie Julia schon gesagt hat, besteht einfach eine krasse Verdrehung der Wirklichkeit.
Genau, und abschließend hierzu noch ein ganz konkretes, aktuelles Beispiel. Gerade sind wir ganz konkret in engem Kontakt mit einer Gruppe Jugendlicher aus dem Sudan, die ihr rechts auf dem Foto sehen könnt, wenn ihr es erkennen könnt. Genau, und wie viele von euch ja sicher wissen, ist ja im Sudan gerade einer der schlimmsten Kriege und humanitären Katastrophen auf der ganzen Welt. Und entsprechend versuchen da auch viele Leute gerade rauszukommen und sich durchzuschlagen und kommen auch in Europa an. Und vor allem auf der griechischen Insel Kreta, weil die verhältnismäßig relativ nah an der nordafrikanischen Küste liegt. Und wir wurden eben kontaktiert von einem Jugendknast aus, von sudanesischen Jugendlichen, die uns mitgeteilt haben, dass sie über 50 sind dort, alle zwischen 17 und 21, alle dieses oder letztes Jahr angekommen und eben verhaftet worden, weil sie das Boot gesteuert haben oder irgendeine andere Aufgabe an Bord übernommen haben, bei ihrem Versuch eben nach Europa zu flüchten. Und genau, es kommen auch immer neue dazu, weil die Ankünfte nehmen ja auch nicht ab. Der Krieg im Sudan dauert immer noch an. Das heißt, wir nehmen auch an, dass es inzwischen weit über 70 sind. Und einige von ihnen wurden schon verurteilt, die meisten zu 10 Jahren, manche von ihnen auch zu lebenslänglich. Und genau, in deren Fall ist es natürlich besonders krass, wenn man sich vorstellt, die sind zum Teil eben 17, 18. Das heißt, denen drohen Haftstrafen oder sie sind verurteilt worden zu Haftstrafen, die länger sind als ihr bisheriges Leben. Und wenn sie rauskommen, können sie auch kein Asyl mehr beantragen, weil sie vorbestraft sind. Und genau, wir versuchen eben gerade so viele von ihnen wie möglich zu supporten und auch AnwältInnen zu organisieren, eben Öffentlichkeit zu Öffentlichkeit zu schaffen. Genau, wenn ihr auch mehr lesen wollt, ihr seht das links, auch auf unserer Instagram-Seite veröffentlichen wir auch mit deren Einverständnis und auch Wunsch einige ihre Geschichten. Die schicken uns dann manchmal Fotos aus dem Knast raus und updaten auch über die Verfahren und genau, was für Urteile gesprochen werden und was die brauchen als aktuelles Beispiel. Genau, aber wie gesagt, diese Verhaftungen gibt es eigentlich tagtäglich an allen europäischen Außengrenzen, weil für jedes Boot, das ankommt, eigentlich immer mindestens eine Person wegen Schleuserei verhaftet wird.
So, diese Kriminalisierung, von der ihr gehört habt und die ja wirklich krass ist, muss man als Teil einer größeren Abschottungs- und Abschreckungsstrategie der Europäischen Union sehen, die verhindern will, dass People on the Move sich auf den Weg nach Europa machen. Weitere zentrale Elemente davon sind, wie gesagt, durch die Kriminalisierung die Entrechtung, aber auch eine unglaubliche Brutalisierung von dem, was an den USA, an den EU-Außengrenzen passiert. Also wir kommen gerade aus Polen, die Valeria wird dann später berichten, was wir noch vorgestern dort an der Grenze gesehen haben. Aber auch das Stichwort Externalisierung ist hier sehr wichtig. Ich würde gerne ganz kurz, um das in einem größeren Rahmen einzuordnen, über die Reform des sogenannten gemeinsamen europäischen Asylsystems, GEAS, sprechen, die letztes Jahr beschlossen worden ist und nächstes Jahr im Sommer von den einzelnen EU-Mitgliedstaaten umgesetzt sein soll. Das ist ein großes Reformpaket. Ich werde da nur ein paar Punkte rausziehen. Insgesamt 10 Gesetze, die auf dreierlei abzielen. Asylanträge sollen häufiger, leichter und schneller abgelehnt werden können. Abschiebungen sollen leichter durchgeführt werden und die immer schlechtere Behandlung von Asylsuchenden soll eine abschreckende Wirkung auf zukünftige Asylsuchende entfalten. Man muss eigentlich sagen, dass es bei dieser Reform um die de facto Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyl auf gesamteuropäischer Ebene geht, auch wenn auf dem Papier noch nicht davon gesprochen wird, dass es offiziell abgeschafft wird, so wie es die polnische Regierung im März gemacht hat. Zentral für diese Reform sind sogenannte Grenzverfahren, also für Menschen, die angeblich eine geringe Anerkennungsquote bei Asylanträgen haben, aber eben nicht nur für diese, sondern auch für Menschen, die aus vermeintlich sicheren Drittstaaten kommen, also die auf ihrem Weg nach Europa durch einen Staat gewandert sind, der dann als sicherer Drittstaat, vermeintlich sicherer Drittstaat erklärt wird. Und es liegt eben mit dieser GEAS-Reform im Ermessen der Länder, der einzelnen EU-Länder, in denen die Geflüchteten ankommen, zu sagen, was ein sicherer Drittstaat ist und was nicht. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Grenzverfahren keine Asylverfahren sind. In diesen Grenzverfahren wird nur kurz geprüft, ob die Menschen ein Recht darauf haben, einen Asylantrag zu stellen oder nicht. Es gibt keine inhaltliche Prüfung der Fluchtgründe. Die Menschen werden nicht wirklich angehört. Und eigentlich, das werdet ihr wahrscheinlich wissen, dass wenn man ein europäisches Land betritt, hat man das Recht, einen Asylantrag zu stellen. Diese Leute sind also da, ihnen wird aber dieses Recht verwehrt und man hat sich dafür ein rechtliches Konstrukt überlegt, und zwar die sogenannte Fiktion der Nichteinreise. Also obwohl die Menschen vor Ort in Europa sind, wird rechtlich gesagt, sie sind noch nicht eingereist und damit kann man sie in diese Grenzverfahren überhaupt erst aufnehmen. Und um das durchzuführen, muss man ja verhindern, dass die Menschen währenddessen weiter sich bewegen. Das heißt, wir werden die Entstehung von sehr, sehr großen haftähnlichen Lagern an den europäischen Grenzen erleben. Für das neue System will die EU Lager für jährlich insgesamt 120.000 Menschen schaffen. Das werden de facto viel, viel mehr sein, die dort eingesperrt werden, weil die Verfahren sehr, sehr viel länger dauern werden. Und das ist keine Zukunftsmusik, sondern man sieht es schon auf 5 griechischen Inseln. Dort wurden 5 sogenannte CCACs, Close Controlled Access Center, errichtet. Ihr seht es so ein bisschen hinten rechts, seht ihr auf Samos. Das Bild haben wir damals gemeinsam gemacht, Valeria, auf Samos. Und links seht ihr es auf Lesbos, genau, wo es gerade noch im Bau befindet. Es ist noch nicht eröffnet worden, aber auf Samos ist es schon dort und es ist wirklich dystopisch, was dort passiert. NATO-Stacheldraht, doppelte Zäune, Wachfahrzeuge, die dahin durchfahren, an jeder Ecke Securities und Polizei, Drohnen, die im Einsatz sind. Es wurde eine eigene KI entwickelt, die die Emotionalität von Menschen Mengen analysieren soll, um zu schauen, ob es da jetzt Riots gibt oder nicht. Also wirklich, man kommt nur mit so einer Chipkarte rein und raus zu speziellen Zeiten. Die sind auf den Inseln total isoliert von den nächsten Großstädten gebaut. Also es geht alles in Richtung Isolation. Und man muss sich nur vorstellen, wenn man als traumatisierter Flüchtling da ankommt, was das für einen Effekt noch hat. Oder wenn man nicht traumatisiert war, wird man in diesen Lagern sehr leicht noch erst überhaupt traumatisiert. Ein weiteres Element dieser GS-Reform sind, dass die Abschiebungen aus solchen Lagern in frisch erklärte sogenannte sichere Drittstaaten viel, viel einfacher gemacht werden soll. Das Ziel ist, dass jeder Asylantrag oder jeder Antrag bei Einreise über einen sicheren Drittstaat direkt abgelehnt und die Person dorthin wieder abgeschoben werden kann. Das heißt, wir sehen in den letzten Monaten und Jahren und werden es auch in der nahen Zukunft sehen, dass es wirklich so eine Geldkoffer-Diplomatie gibt, um Migrationsdeals mit verschiedenen Ländern zu machen. Also die Balkanländer, nordafrikanische Länder. Das Vorbild dafür ist der Türkei-EU-Deal von März 2016, also fast 10 Jahre alt, wo die Türkei quasi zum sicheren Drittstaat erklärt worden ist. Und obwohl dort auch laut Angaben der Behörden jährlich Zehntausende Afghanen und Syrerinnen in die Kriegsgebiete bzw. zum Taliban-Regime zurück abgeschoben werden. Ihr seht hier ein paar Bilder dieser Deals oben links. Seht ihr unter anderem von der Leyen, wie sie nach Tunesien fährt und mit dem sehr autokratisch herrschenden Präsidenten Kais Said einen Migrationsdeal besiegelt. Das gleiche Bilder haben wir aus Ägypten gesehen. Es gab auch mit Libyen einen Deal. Also es wird versucht, indem man den Ländern Geld gibt, dass sie, so wie das Erdogan-Regime, zum Türsteher der Türkei, der Europäischen Union werden sollen. Jetzt ganz aktuell noch, ganz aktuell, ich habe noch 2 Minuten. Diesen Donnerstag, also vorgestern, war EU-Gipfel, ihr habt es vielleicht in den Nachrichten gelesen, die postfaschistische Ministerpräsidentin Meloni organisiert seit einem Jahr immer einen Vorgipfel vor diesem Gipfel, wo die rechten Hardliner-Regierungen zusammenkommen und schauen, wie sie Migration stoppen können. Bundeskanzler Merz hat am Donnerstag das erste Mal daran teilgenommen und da wird dann darüber diskutiert, zum Beispiel, dass für sichere Drittstaaten das sogenannte Verbindungselement nicht mehr vorhanden sein muss. Das heißt, das Verbindungselement ist ein sehr technischer Begriff, heißt aber, Menschen müssen überhaupt keine Verbindungen mehr zu diesem Land haben, um dorthin abgeschoben zu werden. Also sie müssen keine Freunde, keine Familie haben, sondern nur weil sie vielleicht einfach durchgereist sind, sollen sie dorthin abgeschoben werden können. Es soll sogar so weit getrieben werden, dass es überhaupt kein Verbindungselement mehr gibt. Stichwort Ruanda-Modell, das, was die UK-Regierung die ganze Zeit ausprobiert hat, also Geflüchtete, die über den Channel nach Großbritannien fliehen, nach Ruanda abzuschieben. Das ist bisher an den Regierungen gescheitert. Jetzt will sich aber die Europäische Union als Gesamtheit in diese Richtung entwickeln. Und es wurden auch in den letzten Monaten weitere sichere Herkunftsländer, also es sind keine Drittstaaten, sondern Herkunftsländer, aus denen die Menschen kommen, in die Liste aufgenommen. Zum Beispiel jetzt im April ganz frisch wurden Ägypten, ihr kennt mit Sisi, das ist eines der brutalsten Regime, die wir weltweit kennen, als sicherer Herkunftsstaat genommen und Tunesien auch. Und in Tunesien, ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt, aber dort gibt es mit europäischen Geldern ausgebildet die tunesische Sicherheitskräfte, Küstenwache, die Geflüchtete wirklich in pogromartigen Situationen zusammenfercht, deportiert in die Wüste und so weiter. Wir werden gleich im Anschluss daran einen Talk haben, wo die Freundinnen von Alarm von Sahara genau über diese Situation in Tunesien, Algerien und Niger sprechen werden. Also diese Kettenabschiebungen von Tunesien nach Algerien und dem Niger, deshalb gehe ich da nicht weiter rein. Also auf jeden Fall eine unglaubliche Situation der Brutalität.
Ja, und wir wollten uns jetzt nochmal als ein Beispiel dieser Brutalisierung an den EU-Außengrenzen die Politik zwischen Polen und Belarus angucken. Und was ganz interessant ist, ist, dass man, also was Kerem jetzt alles auch so punktuell dargelegt hat, was das GEAS macht, sieht man im Beispiel Polen, dass das eigentlich aktuell schon rechts überholt wurde. Denn sehr, sehr viele Länder haben angekündigt, das überhaupt nicht umzusetzen. Also die GEAS-Reform ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und was wir stattdessen jetzt gerade erleben, ist eine Situation, in der sich einfach eine krasse Brutalisierung auch ganz offiziell ohne einen Rechtsrahmen. Also GEAS, würde ich sagen, war noch so ein Versuch, das irgendwie rechtlich einzufangen und noch irgendwie mit grundlegendem humanitären, menschenrechtsbasierten Diskursen in Einklang zu bringen. Aktuell ist eher der Trend, dass das offen gar nicht mehr versucht wird. Und dafür ist Polen eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Zwischen der polnisch-belarussischen Grenze, ihr habt das vielleicht mitgekriegt, 2021 war es sehr viel in den Medien, wie Menschen da in diesen riesigen Waldgebieten festgesteckt haben, zwischen polnischem und belarussischem Militär und nicht vor- und nicht zurückgelassen wurden. Jetzt ist es ein bisschen aus der Aufmerksamkeit verschwunden, aber es ist nach wie vor eine Situation, wo hunderte Leute in diesen Wäldern festsitzen. Es wurde inzwischen ein riesiger Grenzzaun gebaut, ihr seht ein Foto davon. Der wirklich ausgestattet ist mit NATO-Draht auf eine Weise, die dazu gemacht ist, die Menschen schwer zu verletzen, die nur noch darüber springen können und sich halt dann verletzt weiter durch die Wälder schleppen. Gleichzeitig, man erlebt es, es ist krass militarisiert, wird der Diskurs gefahren, Geflüchtete seien hybride Waffen Putins oder Lukaschenkas und dadurch wird legitimiert, eine krasse Gewalt gegen die Menschen auszuüben, sowohl vom Militär als auch von der Grenzpolizei und aber auch so paramilitärischen rechten Privateinheiten, die da marodieren und Menschen foltern und angreifen. Was aber eben besonders interessant ist, ist, dass diese Situation, die wir eigentlich seit 2021 da erleben, jetzt formell in Recht überführt wurde. Das heißt, wir haben eine Situation, wo Polen eben das Asylrecht im März komplett ausgesetzt hat. Sie sagen für das Grenzgebiet, aber im Prinzip ist nicht klar, wo das aufhört. So, es gibt dann auch noch so Ausnahmen mit so vulnerablen Leuten, ähnlich wie Deutschland, da kommen wir gleich dazu, die theoretisch Asyl beantragen könnten, ist aber nicht so. Das heißt, de facto haben wir eigentlich da eine Situation, wo sich halt diese krasse Brutalisierung nach und nach in Rechtsnormen überführt. Normalerweise wäre jetzt die Reaktion, wie es auch schon bei Ungarn und Bulgarien und bei anderen passiert ist, dass die EU ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten müsste und darauf reagieren. Das war jetzt selten sehr erfolgreich. Also zum Beispiel Ungarn hat das ständig ignoriert und immer mal wieder angegeben, dass sie das eben nicht umsetzen werden oder das von nationalen Gerichten überstimmen lassen. Aber im Prinzip war es zumindest ein Instrument, um so basale Grundrechtsstandards aufrechtzuerhalten. Und wir sehen ja, dass es jetzt nicht passiert. Warum ist das nicht passiert? Nicht ganz zufällig haben wir gerade eine Situation, in der das den deutschen Interessen extrem entgegenkommt. Kerem hat gerade schon dargelegt, dass es jetzt einfach sich ein neuer rechter Block in der EU formiert hat, in dem Deutschland sich einreiht nach und nach. Also es gibt eigentlich einen massiven dieser Rechtsdruck innerhalb von Deutschlands, der drückt sich halt auf EU-Ebene sehr krass aus. Und bei aller Kritik, was Deutschland schon immer an Migrationsdeals brutalen gemacht hat, gab es eine Zeit zumindest, dass es auf so basale Aufnahmestandards oder zum Beispiel die europäischen Verträge Wert gelegt hat. These times are over. Wir sehen jetzt, dass auch an der deutschen Grenze Menschen, die Asyl stellen wollen, zurückgewiesen werden. Ein klarer Bruch von EU-Recht, den europäischen Verträgen. Und wenn Deutschland das macht, dann ist es natürlich nicht weit, also gibt es keine Position, anderen Staaten in irgendeiner Form zu verbieten, dies zu tun, durch diese krasse Ignoranz, die wir da erleben. Das heißt, wir befinden uns eigentlich nach und nach, würde ich sagen, in einem postrechtlichen Zeitalter, wo es eigentlich auf sowas wie Gerichtsurteile gar nicht mehr ankommt, außer im Falle der Kriminalisierung, wie wir es ja gerade schon sehr eindrücklich von Julia und Imke gehört haben. Es gibt eben, also oder mal andersrum erzählt, wenn man verbietet, dass Menschen einreisen können, um Asyl zu suchen, dann ist ja jegliche Einreise von jeglicher Person illegal, zumindest nach dieser Denke, natürlich offiziell, also de facto nicht. Aber das bedeutet halt auch, dass jede Person, die einer anderen hilft, eine Grenze zu überqueren, automatisch eine ein Schleuser ist oder eine Schleuserin. Und das bedeutet also, dass dieses ganze Thema der Kriminalisierung von der Beihilfe zur Einreise einfach einen krassen Aufschub erlebt und das immer zentraler wird. Rede ich zu lang, ja, ne? Okay. Genau. Und ich glaube, das müssen wir uns alle klar machen, dass das was ist, was auf uns zukommt und was auch zivilen Ungehorsam verlangt. Denn wenn basale Menschenrechte ausgesetzt werden für Gruppen nach Racial Profiling, dann haben wir einfach ein massives Problem. Und ich wollte jetzt noch mal ein kleines Beispiel bringen aus der polnischen Grenze. Wir haben, es gibt den Fall der Hajnowska Five. Das sind, der ist relativ bekannt geworden. Der ist eigentlich noch von 2021. Wir waren ja gerade in der Podlaski-Region unterwegs und haben zwei der Angeklagten in den Wäldern getroffen. Und zwar Eva und Mariusz heißen die, und die sind beide eben betroffen von diesem Fall, weil sie sich nicht gebeugt haben und den Menschen Essen gebracht haben in die Wälder, in Kleidung gebracht haben und dann auch innerhalb des Landes Menschen, die eine kurdische Familie, die wirklich extrem gefährdet war und krank und verletzt, transportiert haben. Und denen wird nicht nur Schleuserei vorgeworfen, sondern Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt, das heißt auch eine Unterstützung sozusagen nach der Grenzüberquerung wird hier kriminalisiert. Und was vielleicht auch wichtig ist zu sagen, also ihr habt ja jetzt relativ gut und ausführlich schon diese krasse Situation in Griechenland und in anderen Grenzen dargestellt, aber auch an der deutschen Grenze haben wir Verfahren, wo Menschen für Schleuserei angeklagt werden, und die werden mehr werden in Zukunft. Wir haben das in Pirna vor allem am Landgericht, am Amtsgericht, dass extrem viele Menschen angeklagt werden für Schleuserei. Also wir sehen so ein bisschen, die Gewalt zieht sich immer weiter nach innen. Was Kerem auch erzählt hat von der Externalisierung, kommt jetzt immer mehr in die EU rein. Und genau, ich gehe da mal nicht so genau auf ein, aber wenn ihr noch mehr wissen wollt, könnt ihr tatsächlich, Imke und Julia haben diese Prozesse intensiv beobachtet, die können euch da eigentlich besser zu erzählen als wir. Aber was tun wir jetzt eigentlich dagegen? Wir haben gemeinsam uns entschieden, den Fonds für Bewegungsfreiheit ins Leben zu rufen von Decriminalize und Medico International. Und unsere Intention ist, damit Menschen zu unterstützen, die eben unrechtmäßig im Gefängnis sitzen, die dafür angeklagt werden, anderen bei der Einreise geholfen zu haben, oder eben in der Regel sind es selbst Geflüchtete. Das ist unser Hauptschwerpunkt, weil wir weniger Menschen unterstützen wollen, die betroffen sind, die aber andere Supportstrukturen haben. Und mit diesem Fonds sammeln wir eben für die Menschen und würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr das weiter verbreiten könnt. Hier liegt auch wahnsinnig viel Infomaterial, um das noch ein bisschen genauer darzulegen. Es geht zum Beispiel darum, um es mal ganz praktisch darzustellen, wenn Menschen keine Anwältin haben, dann passiert sowas wie die Statistik, die ihr dargelegt habt, dass sie nämlich innerhalb von 30 Minuten verurteilt werden zu Strafen, die höher als lebenslang sind und dann auf lebenslange Haftstrafen gebaut werden. Wenn wir es rechtzeitig schaffen, Anwältinnen zu organisieren für diese Menschen, dann haben sie eine reale Chance auch auf einen Freispruch. Und das ist also wahnsinnig zentral. Gleichzeitig geht es auch um Unterstützung im Gefängnis, so ganz materielle Formen von Unterstützung. Genau, sowas wie Telefonkarten, damit Menschen, die einfach auf der Flucht sind und verschwinden und die Angehörigen hören nichts mehr von ihnen, wenigstens sagen können, wir sind noch am Leben oder wir stehen bald vor Gericht. Okay, ich mache mal einen Punkt, weil vielleicht wollen wir noch mal Fragen, den Raum öffnen für ein Q&A. Wir haben 10 Minuten für Fragen, wir haben super viele Themen jetzt im Schnelldurchlauf einmal angeschnitten, und wenn ihr spezielles Interesse habt, wo noch genauer darauf einzugehen. Wir haben ja auch noch Alarm von Sahara dann gleich auf der Bühne. Das heißt, für den Bereich könnt ihr wahrscheinlich am besten Alarm von Sahara löchern. Ja, dann gibt es Fragen.
Ja, genau. Eine Frage zu diesen exorbitant Wahnsinnshaftstrafen, die da vergeben werden. Wie ist eure Einschätzung dazu, dass es tatsächlich darauf abzielt und zu erwarten ist, dass da wirklich die Leute jahrzehntelang weggesperrt bleiben, oder seht ihr eine gute Chance, dass diese exorbitanten Strafen dann doch rechtlich bekämpft werden und widerrufen werden können oder zumindest massiv verkürzt werden im Vergleich dazu. Und noch zu den Beispielen, die am Anfang genannt wurden, die Frau, die als vermeintliche Schleuserin von ihrem Kind und von der Nichte getrennt wurde, was ist aus der und den Kindern geworden?
Ich kann was zur ersten Frage sagen. Also bei Griechenland zum Beispiel, wenn man solche Haftstrafen von wirklich mehreren hundert Jahren hat, auch in Griechenland ist die maximale Haftstrafe liegt bei 25 Jahren. Also nach spätestens 25 Jahren kommt man raus, aber natürlich ist es immer noch eine irre, absurd hohe Strafe. Es gibt auch die Möglichkeit auf frühzeitige Haftentlassung bei guter Führung etc. Und natürlich, und deswegen ist die Unterstützung auch so wichtig, auch im Berufungsverfahren nochmal die Möglichkeit, wirklich nochmal drastisch zu reduzieren, was wir dann auch immer versuchen mit anwältlicher Unterstützung. Aber jetzt zum Beispiel am Beispiel Griechenland haben wir auch mal offizielle Statistiken von der Regierung angefragt und die haben eben gesagt, dass von den Inhaftierten, das ja über 2000 Leute sind, tatsächlich 50% am Ende 15 Jahre oder mehr tatsächlich im Gefängnis verbringen. Also als Beispiel, genau. Bei anderen Ländern müsste man noch mal gucken, ob die Regierungen da Statistiken erheben, aber in dem Beispiel zumindest haben wir die Zahlen. Und
ja, und der erste Fall, den du angesprochen hast, das ist recht interessant, weil das ist das erste Mal, dass diese Verfahren auch vor den europäischen Gerichten, also vor dem EuGH, der dafür zuständig ist, gelandet sind. Da gab es dann eine Vorlage von dem obersten Gericht in Bologna, die das dem EuGH vorgelegt haben, weil die Anwältin dahinter sich eben auch auf einer größeren Ebene dafür einsetzen. Und das Urteil dazu ist jetzt gerade gesprochen worden, also vor 2 Wochen ungefähr, wo aber leider so ein bisschen der große Knall ausgeblieben ist. Wir hatten uns natürlich erhofft, dass sich das Gericht da ein bisschen weiter zu äußert und sagt, okay, das ist alles nicht damit vereinbar, wenn das hier so willkürlich passiert, wenn Personen, die mit ihren Kindern ohne irgendwelche Profite die Personen über die Grenze bringen, dass das kriminalisiert werden kann. Aber letztlich hat sich das Gericht damit begnügt, eigentlich nur das auf den spezifischen Fall, wenn eine Person mit anderen, für die sie die Obhutnahme hat, wie jetzt hier in dem Fall die Tochter und die Nichte, dass man dann nicht dafür bestraft werden kann. Also es ist sehr konkret auf diese Familienzugehörigkeit ausgegangen und ging gar nicht so weit darüber hinaus. Das heißt, so einen richtig großen Durchbruch hat es nicht gebracht. Nichtsdestotrotz wurde es halt das erste Mal verhandelt, wurde gesagt, okay, die europäischen Mitgliedstaaten können nicht einfach ganz randommäßig alle möglichen Leute verurteilen, sondern müssen auch die einzelnen Grundrechte der Menschen, wie zum Beispiel das Grundrecht auf Familie, dabei achten.
Und vielleicht noch ergänzend, weil Gerichte noch eine Art letzte Bastion sind, hat sich die europäische Rechte auch darauf eingeschossen, diese Gerichte jetzt anzugreifen. Es gab zum Beispiel, ich glaube, von 10 oder 11 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Regierungschef haben einen gemeinsamen Brief verfasst, in dem sie schreiben, dass doch die Europäische Menschenrechtskonvention nicht mehr ganz so streng gehandhabt werden soll. Und ihr könnt es auch in den Medien verfolgen, Daniel Thüm, der Lieblingsmigrationsforscher der CDU, weil er genau das sagt, was die CDU hören will, hat in einem Interview gesagt, wir müssen in Zukunft die Menschenrechte weniger streng handhaben. Und das ist genau die Entwicklung, in die es geht. Und die wird am Ende nicht nur Geflüchtete betreffen und People on the Move, sondern uns alle. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir darauf schauen. Noch eine Frage. Ja.
Könnt ihr vielleicht auf die Haftbedingungen in Griechenland noch mal genauer eingehen?
Ja, auch, ich meine, jetzt auch wieder das Beispiel Griechenland, genau, wie gesagt, das ist auch überall anders so der Fall, aber in Griechenland speziell berichten die Leute von extrem schwierigen Haftbedingungen und in Griechenland wurde eigentlich auch jedes Mal, wenn, Gott, wie heißt diese, die europäische Antifolterbehörde, die
CPT,
ja, Committee Against Torture oder irgendwie sowas. Und die besuchen auch immer die europäischen Gefängnisse und geben dann immer eine Einschätzung ab. Und Griechenland wurde in den letzten Jahren jedes Mal verurteilt, dass die Gerichte die Menschenwürde der Inhaftierten verletzen. Und genau in den Fällen ist es nochmal die wir jetzt auch begleiten, vielleicht auch nochmal insbesondere zu betonen, dass zum Beispiel auch in Griechenland nur Verwandte ersten Grades Menschen im Gefängnis besuchen können, was dann im Prinzip heißt, dass auch keine Supportstrukturen, wenn man von Fällen ja eben weiß, dass man da die Leute auch nicht besuchen kann, das heißt, die sind obendrauf zu diesen schwierigen Haftbedingungen auch noch komplett isoliert und was ja auch schon erwähnt wurde, wenn man telefonieren will, muss man auch Telefonkarten bezahlen. Oft haben sie dann irgendwie doch ein Telefon, das so unter der Hand so rumgegeben wird, wie wir jetzt auch mit denen in Kontakt sind. Aber es ist mit auch großem Risiko verbunden, weil wenn es rauskommt, kriegen sie dafür nochmal eine Strafe obendrauf. Genau, aber ja, insgesamt beschreiben die Leute, die ihre Zeit in Haft natürlich irgendwie nochmal als krasses Trauma obendrauf.
Ja, vielleicht kann man auch noch ergänzen, dass die Menschen ja häufig auch abgeschoben werden nach der Verbüßung der Haftstrafe oder zwischendrin und dann auch teilweise in die Türkei, von wo sie aus weiter häufig abgeschoben werden, wo die Haftbedingungen noch mal krasser sind als in Griechenland, also wirklich extrem viel auch Berichte über Folter stattfinden. Das heißt, man kommt aus diesem, wenn man einmal reinrutscht in diese Gefängniswelten und dieses System, ist es wahnsinnig schwer, da jemals wieder rauszukommen. Und darum ist es halt so wichtig, die Leute eigentlich schon im ersten Strafverfahren möglichst einen Freispruch zu gewinnen. Gibt es noch Fragen oder willst du noch was?
Eine letzte Frage noch vielleicht.
Ich möchte gerne 3 Minuten haben. Ich schaffe das in 3 Minuten, okay? Also es gibt Parallelen zu der Migrantenproblematik, die Fluchthilfe im deutschen Erziehungssystem. Und zwar ist es das Betreuungsrecht. Es gibt wahnsinnig viele Betreuungsflüchtlinge, Leute, die aus dem Heim abhauen, Leute, die aus dem Altenheim abhauen, Leute, die aus der Psychiatrie abhauen. Ich bedauere, dass es nicht in Deutschland keinen Anschluss gibt an diese, weil das gemeinsame Problematik ist. Es gibt Kindesentziehung, es gibt Beihilfe zur Entziehung des Sorgerechts, es gibt den Schleppervorwurf, den Schleuservorwurf, den Vorwurf, dass man Kinder, die aus dem Heim abhauen, dort misshandelt werden, versteckt. Ja, es gibt Skandale ohne Ende, es gibt Suizide ohne Ende. Es gibt einen Menschen, der ist 35 Jahre in Landau in der Nähe, in den sogenannten beschützenden Wohnen. Habe noch 1 Minute, ich bin fertig. Ich lasse jetzt einfach nur Flyer hier, die kann man sich abholen. Und ich lasse noch den Wunsch, einem aktuellen Straßenjungen zu helfen, der jetzt von der Justiz bedroht ist mit falschen Anklagen. Wenn jemand einen Rechtsanwalt weiß, der sich mit Polizeigewalt auseinandersetzt, nur um Leute zu kriminalisieren, die anders leben,
so bitte,
auf der Flucht sind, bitte kurz. Zu mir. Danke.
Ja. Wir haben jetzt leider keine Zeit mehr für eine letzte Frage. Ich will nur noch darauf hinweisen, wahrscheinlich war das relativ neu, was ihr gerade erfahren habt. Nehmt euch das Infomaterial mit. Wir stehen auch für Veranstaltungen zur Verfügung. Also wenn ihr jetzt zurück in eure Städte oder Dörfer geht und Lust habt, dazu eine Veranstaltung zu machen, schreibt uns eine E-Mail. Wir kommen zu euch, um eben auch diese politische Arbeit oder Bildungsarbeit zu machen, um überhaupt eine Awareness zu kreieren. Genau, und jetzt wünsche ich euch viel Erkenntnis, nicht viel Spaß, aber viel Erkenntnis mit Alarm von Sahara und ihrem Bericht. Alarm von Sahara ist übrigens auch eine Partnerorganisation von Medico International und wir arbeiten schon sehr, sehr lange zusammen. Wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen Kleingeld für den Fonds für Bewegungsfreiheit reinzuwerfen, dann geht nach der Veranstaltung mit Alarm von Sahara hierher, gibt's eine Box. Wir füllen dann damit den Fonds und freuen uns, wenn wir weitere Anwälte und Telefonkarten zur Verfügung stellen können. Dankeschön.